von Zeit zur Ewigkeit. Das hat mich in der letzten Zeit beschäftigt und bewegt. Was sagt die Bibel über die Zeit, in der wir leben, und über die Ewigkeit? Ich habe ja in den letzten paar Monaten 4 Abdankungen mitgewirkt oder auch selber gehalten. Und so ist das Thema recht präsent für mich. Aber zuerst noch eine kleine wahre Anekdote. Ich bin vor wenigen Tagen hier durch die Halle gegangen vom Illuster und habe einen Freund übersehen und der hat sich aber zum Glück gemeldet. Wisst ihr, wenn ich gehe, dann ist immer Gefahr, ich sehe nichts rechts und links und laufe einfach. Und dann übersehe ich manchmal Leute und dann bin ich froh, wenn sie sich melden. Er hat sich gemeldet und wir hatten ein kleines, kurzes Gespräch, ein Smalltalk, wie man so sagt, in gutem Deutsch. Und wir haben über alles Mögliche uns unterhalten. Und da kam auch das Thema Aufräumen. Er sagt, ja, weißt du, ich muss unseren Keller unbedingt aufräumen. Und ich habe ihm beigepflichtet, es ist wahr, wir müssen aufräumen, damit unsere, ja, dass wenn wir mal gehen, dass dann Ordnung ist und dass unsere Nachkommen, unsere Kinder sich nicht stressen, weil wir den ganzen Keller voll Gerümpel hinterlassen haben. Und dann sagt er so etwa diese Worte, das geht ja nicht, die da oben sind gestresst und wir sind da unten gemütlich im Sarg und haben nichts damit zu tun, überlassen denen das. Das war lustig, aber wir verstehen es, wie es gemeint ist. Also, ich lese euch zuerst mal aus 1. Petrus Kapitel 5, Vers 10. Ihr müsst jetzt für eine kurze Zeit leiden, aber Gott hat euch in seiner großen Gnade dazu berufen, in Gemeinschaft mit Jesus Christus für immer in seiner Herrlichkeit zu leben. Er wird euch Kraft geben, sodass euer Glaube stark und fest bleibt und ihr nicht zu Fall kommt. Ihm gehört die Macht für alle Zeiten. Amen. Dieser eine Satz vor allem hat mich sehr berührt. Er dankt Gott für die große Gnade, dass er berufen sein darf. Berufen zu was? Zur Gemeinschaft mit Jesus Christus und um für immer in seiner Herrlichkeit zu sein. Immer dort zu sein. Und was mich ganz persönlich auch immer wieder ermutigt und stärkt, das heißt, Jesus wird uns Kraft geben, dass wir nicht zu Fall kommen, sondern dass wir das Ziel erreichen. Das tröstet mich, der Gedanke. Man kann, je nach Erziehung, kann man ja sehr unter Druck geraten und dann macht man nichts recht, man macht immer Fehler und machen wir auch. Aber wir dürfen wissen, dass wenn wir Jesus vertrauen, dass er für uns sorgt. Es ist ihm ein Anliegen, dass du gerettet wirst. Es ist ihm ein Anliegen, dass wir in den Himmel kommen, dass wir ihm begegnen dürfen, unserem Herrn Jesus. Und das hat mich getröstet. Ich war ja vor kurzem mit meiner Frau noch unterwegs mit einem Quartett. Eines der Lieder, ein ganz altes Lied, das bewegt mich bis heute und auch meine liebe Ruth, es beschäftigt uns immer wieder. Ein wunderschönes Lied, in dem Vaterhaus ist eine Wohnung. Wenn es nicht wäre, sagt Jesus, ich würde hingehen, euch eine Stätte zu bereiten. Aber sie ist schon bereitet. Und wer treu bleibt, wird dorthin gehen. In dem Vaterhaus ist eine Wohnung, ein Zuhause, ein Geborgensein. Da gehöre ich hin. Und das muss man doch haben. Irgendein Philosoph, ich habe das vergessen, wie er heißt, hat einmal das ausgedrückt, wenn so die Krähen über die kalte, eiskalte Winterlandschaft fliehen und krächzen. Und da hat er das so verbunden, hat gesagt, wehe dem, der keine Hoffnung, der kein Zuhause hat. Zuhause bedeutet geborgen sein. Da gehöre ich hin. Ich weiß nicht, wie alt ich war als Kind, als ich einmal in Österreich mit der Ischlerbahn, vielleicht kennt sie jemand, eine Schmalspurbahn, und die sollte mich von Salzburg nach St. Gilgen bringen. Und als ich dort war, merke ich, ich habe zu wenig Geld. Und ich war noch sehr jung und Kind, und dann wusste ich nichts anderes und saß auf der Bank und weinte. Da kam eine Frau oder ein Ehepaar ich weiß es nicht mehr so genau, haben mich gefragt, was los ist. Und dann habe ich ihm gesagt, ich kann kein Billett kaufen, habe zu wenig Geld. Und dann haben sie in die Tasche gegriffen und haben mir das gegeben. Den Rest. Wisst ihr, das vergesse ich nie. Ich wünschte, ich könnte diesen Leuten mal begegnen. Nein, die leben gar nicht mehr. Das waren ja schon damals ältere Leute. Aber vielleicht, und da habe ich große Hoffnung, dass ich sie im Himmel treffen werde. Und ich glaube, ich werde dieser Person ewig dankbar sein. Nicht, weil es so was gewaltig Großes war, für mich als Kind zwar schon. Aber sagt nicht Jesus, wenn ihr einem der Geringsten einen Becher Wasser gebt, soll euch das nicht unbelohnt bleiben? So denke ich, wird Gottes Segen auch auf diesen Menschen sein. Und ich hoffe, sie wieder zu sehen. Ein Zuhause. Dieser kleine Geldbetrag, es muss nicht so viel gewesen sein, dieser kleine Geldbetrag hat es bewirkt, dass ich mein Zuhause gefunden habe. Das ist eigentlich ein wunderschönes Bild, nicht? Jesus ist gegangen, einen Platz für uns zu bereiten. Und Jesus hat den Preis bezahlt für unser Zuhause. Und wisst ihr was? Mietfrei, wir müssen nichts bezahlen. Wow, das ist eine gute Nachricht, nicht? Wir sind zur ewigen Herrlichkeit berufen. Und wer erreicht denn dieses Ziel? Eben je nachdem, wie man als Kind gelehrt worden ist, ist es ein Krampf und schwierig und du schaffst es sowieso nie. Und für andere, die zwar nicht besser sind, aber die begriffen haben, dass Jesus den Preis bezahlt hat, für die ist es eine große Freude und ein Nachhausekommen. Ziel erreicht der, der an Jesus glaubt. Und Jesus ist dieser Weg dorthin, zum himmlischen Vaterhaus. Vor vielen Jahren hatten wir in Emmetten eine Chor- und Orchesterwoche durchgeführt. Das war die erste in diesen mehreren Wochen, die wir dort hatten im Laufe der Jahre. Waren am meist besucht waren mal 140 Leute, vielleicht 30 Musiker, die alle möglichen Instrumente gespielt haben und ein großer Chor. Und dann kam die Idee, wir machen eine Schallplatte. In der gleichen Woche haben wir noch eine Schallplatte produziert. Und dann habe ich dem Grafiker das gebracht, er soll da Umschlaghülle gestalten, Thema Einweg. Und da haben wir natürlich dran an Jesus gedacht. Es gab auch Lieder, die so gingen. Ein Weg, Halleluja, Jesus. Und dann war er nicht ganz einverstanden. Er findet, das ist doch kein Titel, Ein Weg. Es gibt doch viele Wege. Das hat ihn gestört. Dies ist der eine Weg. Aber es ist so, Jesus ist der eine Weg. Keine Religion kennt ein göttliches Opferlamm. Ein göttliches, meine ich. Und Jesus übertrifft alle Religionen. Er ist nicht ein Religionsstifter oder Religionsgründer, sondern er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das sagt er selbst. Und das ist er. Und darum ist er der Weg, nicht einer der Wege, die zum Vater im Himmel führen, sondern er ist der Weg. Niemand, kein Mensch, kein Sterblicher hat je das getan, was Jesus für uns getan hat. Er hat uns durch das Chaos falscher Lehren oder lotst uns durch das Chaos falscher Lehren. Habe ich geschenkt bekommen. Und bin ich dran, das kennenzulernen. Und das Ding kann unglaublich viel. Mit dem kann ich den Wetterbericht abhören. Also wenn man es dann weiß, wie alles geht, nicht? Einiges kann ich schon, aber du kannst fast alles. Also, du kannst den Fahrplan von der SBB kannst du abrufen, du kannst mit Musik was einstellen. Es kann alles. Nein, Staubsaugen kannst nicht. Staubsaugen kannst nicht. Aber was dieses Handy für eine Lehre für mich geworden ist, ich überlege mir immer, wie ist das möglich, dass ich mit dem Ding, nehmen wir an, ich telefoniere oder schicke ein SMS nach Bern und unsere Tochter dort, die empfängt das. Und zwar in Blitzesschnelle. Das sind Sekunden, dann ist sie dran. Wie findet jetzt mein elektrischer Strahl oder wie das ist, wie findet das den Weg durch die Millionen von Wellen, die da uns wissend umgeben? Zum Glück sehen wir es nicht. Jetzt müssen wir gerade wahnsinnig werden. Aber das findet den Weg hindurch, durch all die Wirrnis, kommt ans Ziel an. Das ist wirklich verblüffend. Das verstehe ich und verstehe es doch nicht. Das möchte ich mit Jesus vergleichen. Jesus ist die Welle, nein, das kann ich nicht so sagen. Aber Jesus ist der, der uns durchbringt zum Ziel, bis zur himmlischen Herrlichkeit, bis zu unserem Vater im Himmel. Und dort erwartet uns unser Herr, der uns liebt. Gott spricht natürlich auch anders, durch Naturschönheiten zum Beispiel. Er predigt zu uns durch einen wunderschönen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang. Ich kenne keinen Mensch, der nicht berührt ist, wenn er sowas miterlebt. In eine so herrliche Stimmung und dann, wir haben es mal erlebt, dass auf der einen Seite die Sonne unterging und hinter uns ein roter Mond aufging. Da sind unsere Herzen berührt und bewegt. Und Gott spricht auch zu den Schweizern durch seine Berge, die er geschaffen hat, durch seine Natur, aber vor allem durch sein Wort. Das ist entscheidend. Und mir kommt das vor, dieser Sonnenuntergang und Aufgang, das ist wie ist eine Predigt wie vom Sterben. Die Sonne versinkt, es wird dunkel, je nachdem wird es pechschwarz. Aber nach einigen Stunden taucht sie wieder auf. Eine Predigt. Aber freu dich nicht nur an den Farben, sondern verstehe die Botschaft. Die Botschaft ist vom Tod zum Leben. Vielleicht habt ihr auch diesen kurzen Film gesehen von dem Mann, von dem Strahler, der über 50 oder etwa 50 Stunden verschüttet lag, verletzt und auf Hilfe gewartet hat. Das ist schon schockierend, was der Mann erlebt hat. Aber wisst ihr, was ich vermisst habe an diesem Bericht? Gell, Heidi? Du weißt, was ich meine. Ein Dankeschön an Gott. Wenn er wenigstens gesagt hätte, Gott sei Dank bin ich da wieder rausgekommen. Wenn er wenigstens das gesagt hätte. Aber vielleicht war er zu aufgeregt oder zu beschäftigt, um an das zu denken. Vielleicht hat er es nachher noch getan. Jesus will uns um jeden Preis ans Ziel bringen. Er hilft uns durch, damit wir nicht straucheln. Halte an dieser Hoffnung um jeden Preis fest. Gib's nicht auf, halt das fest. Ich möchte zwei Männer zitieren, was die über das Sterben gesagt haben. Dwight L. Moody hat vor seinem Tod einmal gesagt, schon bald werden Sie in der Zeitung lesen können, dass Moody tot ist. Glauben Sie das nicht, denn ich werde in einem Augenblick lebendiger sein als je zuvor. Das ist Glauben, nicht? Glauben Sie das nicht, ich werde lebendiger sein als je zuvor. Warum denn? Unser Leib ist uns doch oft ein Hindernis. Wir können nur kleine Sprünge machen mit unserem Leib. Es gibt so viele Hindernisse. Aber wenn unsere Seele befreit ist vom Leib, dann springen wir über Mauern. Und der Aristides, das war jetzt kein Christ, ein Grieche des ersten Jahrhunderts, der sagt, der wundert sich über den außerordentlichen Erfolg des Christentums und schrieb an seinen Freund, wenn ein Gerechter unter den Christen aus dieser Welt geht, dann freuen sie sich und danken Gott und sie begleiten seinen Leichnam mit Liedern und Danksagung, als hätte er sich auf den Weg an einen nicht allzu entfernten Ort gemacht. Das ist ja schon interessant. Wir hatten eine ganz alte Schwester hier, die in unsere Gemeinde kam. Und die hat mir gesagt, wenn ich mal sterbe, dann will ich eine fröhliche Beerdigung. Entspricht dem auch, was die ersten Christen getan haben. Wir sollten und dürfen ganz gewiss neu zu unserem Glauben stehen. Und da haben wir Grund zur Hoffnung und zur Freude. Ich möchte, um ein wenig ins Geheimnis der Ewigkeit hineinzuschauen, möchte ich mit euch aus Lukas Kapitel 16 lesen, von Vers 19 bis 31. Es war einst ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und feinstes Leinen und lebte Tag für Tag herrlich und in Freuden. Vor dem Tor seines Hauses lag ein Armer. Er hieß Lazarus. Sein ganzer Körper war mit Geschwüren bedeckt. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit dem hätte stillen können, was vom Tisch der Reichen fiel. Aber nur die Hunde kamen und leckten an seinen Wunden. Schließlich starb der Arme. Er wurde von den Engeln zu Abraham getragen und durfte sich an dessen Seite setzen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Im Totenreich litt er große Qualen. Als er aufblickte, sah er in weiter Ferne Abraham und an dessen Seite Lazarus. »Vater Abraham«, rief er, »hab Erbarmen mit mir und schick Lazarus hierher. Lass ihn seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und damit meine Zunge kühlen. Ich leide furchtbar in dieser Flammenglut.« Abraham erwiderte, »Mein Sohn, denk daran, dass du zu deinen Lebzeiten deinen Anteil an Gutem bekommen hast und dass andererseits Lazarus nur Schlechtes empfing. Jetzt wird er dafür hier getröstet und du hast zu leiden. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein tiefer Abgrund, sodass von hier niemand zu euch hinüberkommen kann, selbst wenn er es wollte. Und auch von euch dort drüben kann niemand zu uns gelangen. Dann, Vater Abraham, sagte der Reiche, schick Lazarus doch bitte zur Familie meines Vaters. Ich habe nämlich noch 5 Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham entgegnete, sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Nein, Vater Abraham, wandte der Reiche ein, es müsste einer von den Toten zu ihnen kommen, dann würden sie umkehren. Darauf sagte Abraham zu ihm, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Also die Bibel sagt uns, dass der Mensch nach seinem Tod an einen Ort im Totenreich kommt. Aber auch da muss es 2 Orte geben, weil ja, wie wir in diesem Gleichnis oder dieser Geschichte gesehen haben, ein Ort der Qual, ein Ort der Herrlichkeit. Sheol oder Hades genannt, 2 Abteilungen. Der getröstete Lazarus und der leidende Reiche. Natürlich fragen wir uns dann, und ich habe mich auch gefragt, warum ist der Reiche im Elend? Ist er im Elend, weil er reich ist? Dann würden alle reichen Leute verloren gehen und die Armen würden alle in den Himmel kommen. Das, glaube ich, kann es nicht sein. Nicht der Reichtum hat verhindert, dass er in seinen Himmel kam, der reiche Mann, sondern er lebte ohne Gott. Er lebte im Unglauben. Ein Bettler durfte nicht einmal vom Abfall essen. Eben der Lazarus. Mit Brotbrocken, das war scheinbar damals so Brauch, dass man mit Brotbrocken seine fettigen Finger so ein bisschen putzte und dann warf man das Brot den Hunden vor. Nicht mal das durfte er haben. Bettler passen einfach nicht in die Wohnung der Reichen. Raus, Lumpenpack, getönt haben. Der Lazarus war voller Geschwüre, er war zudem noch krank und hatte Hunger. Und wenige Schritte vor ihm lag die Herrlichkeit eines großen, wunderschönen Hauses, vielleicht Palastes. Und dort gab es Freude und Licht und Tanzen und Essen und alles. Und er war draußen im Elend. Nur wenige Schritte wahrscheinlich von diesem Haus entfernt. Der Reiche war unbarmherzig, kalt, lieblos. Bettler waren für ihn einfach menschlicher Abfall. Raus damit. Beachte aber auch noch Folgendes. in dieser Geschichte. Im Jenseits hatte der Reiche keinen Namen. Kein Name wird genannt. Der Arme aber hatte einen Namen, der hieß Lazarus. Und Lazarus heißt Gott hilf. Wie mag die Beerdigung des reichen Mannes gewesen sein? Ich denke, mit Pomp wurde er begraben. Eine Menschenmenge war gekommen, um Abschied zu nehmen von ihm. Klageweiber wurden arrangiert, gerufen, und die mussten dann, das war damals so üblich, die mussten dann klagen und weinen, und heulend ging dann dieser Zug zum Begräbnis. Da war Prominenz vorhanden, Bürgermeister, was weiß ich, für Leute waren dort. Da waren auch die Erben, und die wollten ganz gut sich sichtbar machen. Dass man ja weiß, das sind jetzt die werden den Millionenbesitz erhalten. Der Arme, wie war wohl seine Beerdigung? Wissen wir auch nicht genau, aber wahrscheinlich wurde er einfach verscharrt. Vielleicht hatte er ein paar Bettlerfreunde, die gekommen waren und Abschied genommen haben von ihm. Der reiche Mann war ein Besserwisser. Er widerspricht. Wir hören, wie er in dem Bericht hier sagt: Nein, Vater Abraham. Der reiche Mann war jetzt im Elend und litt schrecklichen Durst. Und jetzt ist Lazarus willkommen. Vorher musste er vor der Türe liegen, vergeblich warten. Jetzt sollte Lazarus kommen und seinen Finger nass machen und ihm die Zunge kühlen. Der Reiche war im Elend. Aber Abraham sagt, geht nicht. Wir können nicht rüber zu euch, ihr könnt nicht rüber zu uns. Ja, aber nein, Vater Abraham, wenn wir jetzt vielleicht einen Lazarus auferstehen lassen würden, wenn du das könntest, dann würden unsere Verwandten doch hellhörig werden und dann würden sie sich abwenden und würden nicht an diesen schrecklichen Ort kommen wie ich. Die Erkenntnis aus dieser Bibelgeschichte ist, wir werden bei vollem Bewusstsein miteinander reden können. Ich dachte mir, hoffentlich auf derselben Seite, nicht wie in diesem Bericht hier. Mit dem Tod ist unsere Ewigkeit festgelegt. Es gibt Menschen, die Jesus und die Rettung, die er uns anbietet, die das nicht wollen. Sie werden ihre Ewigkeit ohne Gott verbringen. Und ich glaube sogar, ohne Buße, und das ist ja dann nicht mehr möglich, ohne Buße würden sie sich im Himmel nicht wohlfühlen. Ich glaube, sie haben sich entschieden gegen Jesus, gegen sein Angebot, gegen die Vergebung, die er schenkt. Und jetzt werden sie auch die Ewigkeit ohne Jesus verbringen. Und wie gesagt, ein Sünder kann sich in Gottes Heiligkeit nicht wohlfühlen. Das ist wie wenn etwas ganz Schlimmes geschehen ist und der Mensch wagt sich nicht mehr. Ja. Interessant ist auch, dass der reiche Mann kein Schimpfen kennt. Da kommen keine Anklagen, dass er sagt, ja, aber ich war doch gar nicht so schlecht und da kam doch mal jemand und dem habe ich mal was gegeben. Interessant. Warum? Weil ich glaube, in der Ewigkeit, Gott ist gerecht. Und wenn wir es jetzt hier vielleicht auch nicht immer verstehen, aber in der Ewigkeit wird sich das dann entscheiden. Und dann gibt es kein Jammern mehr. Dann wird niemand mehr sagen, Gott, du warst ungerecht, du hast mich zu Unrecht verurteilt. Das wird dann nicht sein. Sondern jeder, und auch der reiche Mann hier, hat erkannt, dass er schuldig war. Dass er selber an seinem Zustand verantwortlich war. Der ungläubige Reiche erkannte, dass er mit Recht dieses ewige Schicksal erlitt. Und jetzt wird er missionarisch und will seine Brüder warnen. Und seinen Zustand wünschte er niemandem. Wie geschieht denn Rettung? Wie kann man denn wissen, dass man in den Himmel kommt. Die Rettung geschieht eigentlich alleine durch Jesus Christus. Durch den Gehorsam und durch den Glauben an ihn. Und eine treue Nachfolge. Für Vergebung unserer Schuld ist gesorgt, dafür starb Jesus. Aber dass wir es annehmen, da sind wir verantwortlich dafür. Gibt es ein Fegfeuer? Das wird ja auch gelehrt von der katholischen Kirche. Ich glaube nicht. Warum? Das Fegfeuer oder die Lehre, die baut darauf und sagt, wenn die Seele abgebüßt hat, darf sie das Fegfeuer verlassen. Also das Fegfeuer sei nur eine begrenzte Zeit. Wenn das so wäre, dann würde das Abbüßen der Strafe durch das Fegfeuer schlussendlich die Seele retten. Und dann wäre Jesus vergeblich gestorben. Das ist unbiblisch und macht das Opfer Jesu unnötig. Die Strafe liegt auf ihm, auf Jesus, heißt es im Jesaja, damit wir Frieden hätten. Wir gingen alle in die Irre, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Jetzt zum Himmel. So wird der Tod trotz erstem Schrecken ein Segen. Zuerst sind wir alle natürlich betroffen und erschrocken. Aber es wächst Segen daraus, denn wir gehen nach Hause zu Jesus. Der Tod nimmt unser irdisches Leben, Gott gibt uns ewiges Leben. Ein kostbarer Tausch, oder? Wir verlieren unsere Lieben, um sie für ewig zu bekommen. Eine Wohnung ist für uns bereit. Ich gehe hin, ich will die Stätte bereiten, sagt Jesus, und euch zu mir nehmen, dass ihr seid, wo ich bin. Ein Zitat, das ich in einer Zeitschrift gelesen habe, sagt, jedes Liebäugeln mit der Sünde macht deutlich, dass wir uns nicht auf den Himmel vorbereiten. Manche Christen richten sich ihr Leben auf der Erde so ein, als ob sie einmal vieles im Himmel vermissen würden. Da will ich eine kleine Anekdote erzählen, die wahrscheinlich einige von euch schon kennen. Ein reicher Mann, sehr reicher Mann, stirbt und steht vor den Toren der Ewigkeit des Himmels und Petrus, üblich diese Geschichten. Petrus steht dort und sagt, willkommen, komm rein. Er sagt, ja, ich habe da noch einen Koffer. Ja, der kann leider nicht mit, also den musst du draußen lassen. Wenn du zu uns in den Himmel willst, dann muss der Koffer draußen bleiben. Ja, aber nein, hat er gesagt. Das ist so etwas Kostbares, ich kann nicht ohne das in den Himmel kommen, das geht nicht. Überleg mal, Petrus, was könnten wir da machen? Und Petrus sagt, also wenn es so schlimm ist, mach mal den Koffer auf, lass mal sehen, was da drin ist. Und was war drin? Der Koffer war voller Goldbarren. Dann sagt der Petrus, was? Und wegen dem willst du nicht in den Himmel? Bei uns sind die Straßen gepflastert damit. Goldene Pflastersteine, ja. Mal schauen, wie lange ich da noch habe. Noch ein bisschen. Wir brauchen keine Angst vor dem Tod zu haben. Ein bekannter Prediger Spurgeon hat einmal dazu gesagt, zu Menschen, die Angst vor dem Tod haben, Bruder, du brauchst keinen Mut zum Sterben, ehe es nicht wirklich ans Sterben geht. Ein Boot brauchst du erst, wenn du zu einem Fluss kommst. Bitte lieber um Mut zum Leben, und verherrliche Jesus dadurch, und dann wirst du auch Mut zum Sterben haben, wenn deine Stunde gekommen ist. Dein Feind wird vernichtet, aber nicht heute. Heb dir die Waffen auf, bis der letzte Feind angreift, und in der Zwischenzeit versuche, deine Stellung im Kampf zu halten. Gott wird, wenn es Zeit dazu ist, helfen, den letzten Feind zu überwinden. Doch in der Zwischenzeit sieh zu, dass du die Welt, das Fleisch und den Satan überwindest. Mit anderen Worten, leb ein Leben der Heiligung, nicht? Irdischer Schmerz und Trauer bleiben uns nicht erspart, aber wir sind getröstet. Psalm 23. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Hier heißt es in einer wörtlichen Übersetzung aus dem Griechischen, und ob ich schon wanderte im Tal des Todesschattens. Das ist die Einzahl. Das ist mir da aufgefallen. Nicht viele kleine Todesschatten, könnte man sagen, das sind Angriffe gesundheitlicher Art und da ist ein bisschen Todesschatten gewesen, aber da ist er wieder rausgekommen. Aber hier dieser Ausdruck meint wirklich in vollem Ernst, und ob ich schon wanderte im Tal des Todesschattens. Hier geht es wirklich um den Tod. Aber der Psalmist, der König David, tröstet sich damit. Was für ein herrlicher Psalm, dieser Psalm 23. Und noch zum Himmel. Unser Wissen bleibt erhalten. Man kennt seine Familie und wird sie wieder kennen im Himmel. Wir lieben auch im Himmel unsere Freunde und unsere Familien. Der Kontakt auf dieser Erde zwischen Lebenden und Toten ist nicht möglich. Und das verbietet Gott uns auch. Es ist schon eigenartig, dass bei diesen Feiern wie Halloween zum Beispiel, dass da jedes Jahr schreckliche Dinge geschehen. Sie gehen einen Weg und wollen Tote befragen und Gott ist dagegen. Gott will das nicht. Gott hasst das. Der Kontakt Lebender mit den Toten ist nicht möglich und nicht erlaubt. Und ich glaube auch nicht, dass wenn jetzt ein Wahrsager oder was weiß ich, so einen Toten heraufbeschwört, dass das wirklich dieser Mensch ist. Ich glaube, das sind andere Mächte. Den Versuch, Tote zu befragen, ist für Gott ein Gräuel. Unsere irdischen Gaben werden im Himmel zur Vollendung wachsen, das glaube ich. Gaben, die er uns hier gegeben hat, im Lobpreis, andere Gaben, das wird weiter wachsen im Himmel. Noch ein kleiner Gedanke, Achtung, Verführung. Lasst euch nicht von gesammelten Sterbeerfahrungen verführen, die jedem das Licht und die leuchtende Gestalt eines himmlisch freundlichen Wesens voraussagen. Satan zeigt sich als Engel des Lichts. Wer ohne Frieden mit Gott stirbt, wird nicht von einem himmlischen Engel empfangen werden. Ja, und zuletzt, kehre um zu Gott, ordne dein Leben, nimm deinen Erlöser an, folge Jesus nach. In Offenbarung 19,9 heißt es, und er sprach zu mir, schreibe, selig sind die, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Diese Einladung gilt allen Glaubenden, allen, die Jesus gehören. Und ich möchte euch sagen, wir leben am Vorabend eines riesigen Festes. Am Vorabend eines riesigen Festes, nämlich die Vereinigung, wenn Jesus seine Gemeinde, seine Braut, das Bild, zu sich nimmt. Das wird ein riesiges Fest geben. Da wird gejubelt und musiziert und Gott gepriesen. Amen. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort, für die Vielfältigkeit deiner Gedanken und deiner Worte. Sie sind so groß, so unendlich herrlich. Und wir können nur einen kleinen Bruchteil davon verstehen. Aber was wir wissen, und daran halten wir fest um jeden Preis, wir wissen, dass du, Vater, deinen Sohn gegeben hast für uns und dass wir dich einmal von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Und du gibst uns deine Gnade und Kraft durch das Gewirr der Meinungen und falscher Lehren hindurch das Ziel zu erreichen. Dank sei dir, Herr. Amen.